Herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
Hallo zusammen. Heute heißt es bei uns im REACH Podcast mal wieder From Science to Startup. Zu Gast bei mir im Podcaststudio in der Geiststraße ist Dr. Matthias Kiel vom Startup Cubeto. Matthias berichtet uns von seinem Startup, das als Gemeinschaftsprojekt aus WWU-Forschungsgruppen der Neurobiologie und der Informatik entstanden ist und bei dem sich alles um das Thema Insekten dreht. Was Fruchtfliegen und andere kleine tierische Vertreter mit Verhaltensforschung zu tun haben und warum diese Erkenntnisse auch ziemlich wichtig für uns Menschen sind, erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Anne Fortkamp und heute heißt es hier bei uns in der Geiststraße wieder From Science to Startup. Ich sitze hier zusammen mit Dr. Matthias Kiel. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, hi Anne. Danke, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass du da bist und uns mal so ein bisschen dein Startup oder dein Team vorstellst, wo du Co-Founder bist bei eurer Gründungsidee. Aber bevor wir über Cubeto sprechen, frage ich immer alle Gäste, ob sie sich einmal so ein bisschen vorstellen können. Willst du das vielleicht auch einmal tun?
Ja, klar, gerne. Ich bin Matthias, ich bin Biologe. Und ja, wie du sagst, schon Co-Founder von Cubeto und ja, habe halt aus der Biologie und der Informatik die Firma gegründet.
Mhm, okay, also Biologe heißt, du hast hier in Münster studiert und auch in Bio promoviert oder wie war das bei dir?
Genau, tatsächlich habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich schon fast die Hälfte meines Lebens hier in Münster verbracht habe.
Ah, das geht doch auch schlechter.
Genau, seit 2007 habe ich hier angefangen mit Biologie klassisch zu studieren, habe hier auch meinen Master gemacht. Und meine Promotion habe ich dann allerdings am UKM gemacht, also in der Medizin, aber auch in Biologie promoviert.
Okay, aber waren das dann Themen, die dann auch schon zu deiner Gründung hingeführt haben oder wie kam das dazu?
Genau, teils. Meine Masterarbeit habe ich tatsächlich mit dem Projekt auch geschrieben. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, das wirst du vielleicht als Biologin auch verstehen. Mhm. Ich wollte C. elegans-Würmer analysieren und das Verhalten. C. elegans-Würmer für alle Nicht-Biologen.
Ich wollte gerade sagen, das müssen wir noch einmal sagen.
Genau, das sind ganz klein, also 1 Millimeter lang und noch sehr viel dünnere kleine Würmchen, die so im Boden leben. Und dann sind die auch noch fast durchsichtig. Das heißt, wenn man so durch ein Mikroskop guckt und da durchsieht, dann sieht man die fast kaum. Und ich wollte das Schwimmverhalten analysieren. Mhm. Und habe mich da vor die Mikroskope gesetzt und wirklich eine Minute lang gezählt, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, und mit dem Klicker aufgenommen. Und ein guter Kumpel von mir und Kommilitone, Nils Otto, hat parallel dazu mit Fruchtfliegenlarven diesen Filmtisch entwickelt mit den Informatikern. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und meinte, was machst du denn da eigentlich in deiner Masterarbeit? Und er meinte, ja, hier voll coole Geschichte mit den Informatikern. Und dann dachte ich, okay, können die mir vielleicht auch helfen? Mhm. Und dann habe ich Benjamin und Dimitri kennengelernt und die haben sich angeguckt, was ich mache und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und meinten, ja, das ist gar kein Problem, wir helfen dir, da musst du doch nicht stundenlang selber durchgucken. Video aufnehmen, Software geschrieben und automatisch ausgezählt.
Okay, also Benjamin und Dimitri sind deine Co-Founder.
Genau.
Okay, dann kommen wir jetzt auch mal auf euer Startup zu sprechen, also Cubeto. Und im weitesten Sinne geht es zunächst mal, kann man sagen, um Insekten und abgeleitet von dem C. elegans-Problem, so nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen. Cubeto, also für was steht das eigentlich, Cubeto?
Cubeto steht für Quantitative Behavior of Tiny Organisms.
Aha, okay, also es sind nicht nur Insekten, aber genau. Okay. Und willst du einmal so ein bisschen, ja, keinen Pitch machen, aber so ein bisschen erzählen, worum es geht?
Genau, also ich habe es ja gerade schon ein bisschen angerissen, es geht um Verhaltensanalyse von Insektenlarven oder generell Kleinstorganismen. Und im Grunde kann sich das vorstellen, wir legen die Insekten wie auf eine Couch und fragen die, wie es denen geht. Mhm. Und wer schon mal zu Hause irgendwie probiert hat, mit der Spinne oder der Fruchtfliege zu reden, ist recht schwierig.
Ja, ich stelle mir das gerade vor.
Genau. Und was halt in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer gemacht wurde, was das einfachste Verhalten einfach ist, ist lebend und tot. Zu fragen, lebt ein Insekt oder nicht. Mhm. Das kriegt jeder hin. Und wir können jetzt aber halt wirklich sagen, okay, wie geht's dem Insekt? Wie bewegt es sich das? Läuft es langsamer? Macht es eher Linkskurven, Rechtskurven? Das heißt, wir können halt den gesamten Graubereich zwischen Leben und Tod quantifizieren.
Okay, aber wie habt ihr dann die Fruchtfliegen zum Beispiel, also ganz normale Fruchtfliegen, die jeder in der Küche hat und zu bestimmten Zeiten des Jahres diese Drosophila-Fliegen verflucht, legt ihr dann die Larven oder die Fliegen in den Tisch?
Genau, es geht um die Larven.
Okay.
Aber es sind im Grunde genau die Drosophila, die jeder aus dem Biomüll praktisch zu Hause kennt. Im Labor züchten wir die natürlich ein bisschen anders, aber wir nehmen halt die Larven, platzieren die auf unserem Tisch. Und der Filmtisch, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ist halt eine Erfindung, die wir hier an der Uni gemacht haben. durch die Kooperation vom Institut für Neurobiologie und dem Institut für Informatik. Mhm. Und das ist halt eine komplett neue Bildgebung für Kleinstlebewesen. Mhm. Und dadurch können wir halt super klare Bilder generieren. Im Grunde ist es wie ein Touchpad für die Larven. Also wir legen die auf eine Glasplatte und nur die Kontaktflächen, wie man das vom Handy kennt, wenn man darauf toucht, die werden beleuchtet.
Okay, aber das ist ja wirklich auch mal wieder ein gutes Beispiel für Interdisziplinarität, ne? Und dann quasi auch ein bisschen zufällig entstanden, dass ihr euch unterhalten habt und die haben dann, wie du vorhin gesagt hast, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, hier, was machst du denn da? Du zählst die da am Mikroskop und dann habt ihr zusammen diesen Filmtisch entwickelt.
Genau, also die Entwicklung vom Filmtisch geht halt zurück, praktisch einen Schritt noch zurück, das waren noch Silke und Nils als Biologen, die halt eben interdisziplinär auf einmal auf Benjamin und Dimitri zugegangen sind und die hatten eine ganz ähnliche Problematik mit Fruchtfliegen und wollten da halt auch das Verhalten messen und wollten da eine Software für geschrieben haben. Mhm. Da ging es los und die Informatiker, also Benjamin und Dimitri, haben sich das angeguckt und meinten, ja, wir können da auch eine Software zu schreiben, das kriegen wir hin. Aber das ist dann irgendwann so ein bisschen wie mit Photoshop. Ah. Bis zu einem gewissen Grad kann man das natürlich nachträglich alles schöner machen. Ich habe ja gerade gesagt, die Tiere sind so ein bisschen durchsichtig, die haben keinen Kontrast zum Hintergrund. Und wenn man das softwareseitig löst, hat man irgendwann nur noch so einen Pixelmatsch. Mhm. Und darauf kann man halt keine gute Quantifizierung machen. Mhm. Das heißt, da kam dann die Entscheidung, hardwareseitig dran zu arbeiten. Und halt diese Bildgebung schon zu machen und physikalisch die Problematik zu lösen. Und das ging nur durch Interdisziplinarität.
Super. Also das ist so quasi dann die Innovation so ein bisschen dahinter.
Genau.
Aber um jetzt mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so ein bisschen abzuholen. Ich meine, eins meiner Lieblingsthemen sind tatsächlich Insekten, aber also jetzt auch im weitesten Sinne für den Pflanzenschutz. Aber warum würde ich jetzt als Kunde oder Kundin gerne das Verhalten von Insekten analysieren wollen? Was bringt mir das eigentlich, wenn ich jetzt weiß, wie die Larven sich bewegen oder wie es denen geht, wie du gesagt hast, wenn die auf der Couch liegen? Was habe ich davon?
Genau, also im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei sehr gute Alleinstellungsmerkmale, was wir machen können. Zum einen haben Fruchtfliegen, das wissen halt auch wenige, 70% Allergene, die bei uns Menschen Krankheiten machen. Mhm. Krebs, Alzheimer, Parkinson. Das heißt, man kann auch von der Pharma und vom Krankheitsbild Rückschlüsse ziehen, indem man erst die Sachen bei der Fruchtfliege testet. Mhm. Und da natürlich gerade bei Parkinson und Alzheimer, da ist ja natürlich Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Das heißt, krabbelt oder können die Nerven noch genauso arbeiten wie normalerweise. Mhm. Und das können wir halt schon sehen und sehr klar quantifizieren. Mhm. Und dann ist halt der nächste Schritt sozusagen, wenn man weggeht von der Pharma und zu Stoffen, die für die Menschen und Modellorganismen da sind, zu sagen, okay, was sind Stoffe, die halt direkt Insekten targeten? Mhm. Und auch die können wir natürlich testen. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, vorher wurde immer nur nach Leben-Tod getestet. Mhm. Und heutzutage, gerade in den letzten Jahren, kriegt man ja schon mit, Insektenschwund ist seit Jahrzehnten Thema. Es gibt immer weniger Insekten draußen. Das hat vielfältige Gründe, weniger Lebensraum, mehr Umweltverschmutzung, aber natürlich auch Pflanzenschutzmittel, die alle zusammenspielen und dazu führen. Und wir können mit unserer Technik halt schon sehr, sehr früh erkennen, dass Insekten zwar leben, aber stark geschädigt sind. Mhm. Und dadurch wollen wir halt mithelfen, dass wir Nutzinsekten weniger schädigen und sehr viel spezifischer Schadinsekten.
Ja, okay.
Treffen.
Also sind zwei große Themen, die wir jetzt gerade aufgemacht haben. Ich frage noch mal einmal kurz was zu dem Pharma-Thema beziehungsweise zu der Genforschung. Mit den Insekten ist das natürlich, wie du sagst, viel einfacher, ne? Also man kann diese ganze Genforschung dann im Prinzip ja nicht abkürzen, aber bevor ich jetzt in ein Mausmodell gehe, kann ich erstmal so bestimmte Sachen ausschließen, wenn ich erstmal bei den Insekten mir das anschaue. Ne? Ich meine, ich kann den Insekten kein Blut abnehmen oder so, aber wahrscheinlich erstmal bevor ich in die Mäuse gehe, könnte ich da was machen.
Genau, das ist ein Riesenvorteil von unserer Technik. Ja. Es gibt halt das Bestreben, Tierversuche zu vermeiden.
Genau.
Es gibt das 3R-Prinzip, das heißt Reduce, Refine, Replace Tierversuche. Mhm. Und Tierversuche gilt halt alles, was ein Vertebrat ist. Das heißt Maus, Ratte und alles Höheres.
Ja, also Vertebrat, also alles mit Wirbelsäule.
Alles mit Wirbelsäule, genau. Und Insekten haben keine Wirbelsäule, das heißt, sie sind halt keine Tierversuche. Mhm. Und mit unserer Technik können wir halt genau das machen. Wir können sagen, okay, wir nehmen schon mal 1000 Substanzen, testen die bei uns in der Fruchtfliege und sehen dann, okay, diese 50 Substanzen, die sind möglicherweise interessant. Mhm. Und diese 50 Substanzen, die muss man dann halt nochmal in der Maus nachtesten. Aber man spart halt 950 andere Substanzen, die man sonst auch in der Maus testen müsste.
Ja, ja. Ah, großartig. Also Zeitersparnis auf jeden Fall mal und man erspart den Mäusen und den Menschen sehr viel Leid. Das finde ich natürlich immer gut.
Genau.
Aber auch eben dieser Zeitfaktor und der ja, ich nenne es jetzt mal Unkompliziertheitsfaktor mit den Fliegen. Aber Thema Stoffe, die Insekten direkt targeten, hast du gesagt. Also Stoffe, die Insekten direkt angehen, umbringen, beeinflussen, wie auch immer. Also Thema Pflanzenschutz. Das ist quasi dann auch ein wichtiger Teil bei euch. Und das wären dann auch eure Kunden, die Firmen, die sich für solche Themen interessieren?
Genau, also im Grunde können unsere Kunden sein aus der Pharmabranche oder halt Chemiebranche, alle, die Stoffe haben, die irgendwie in die Natur ausgebracht werden. Oder natürlich, das Einfachste sind Pflanzenschutzstoffe, weil natürlich Pflanzenschutz ist ein Riesenthema. Schadinsekten führen dazu, dass ein Großteil der Ernte natürlich geschädigt werden kann.
Klar.
Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass auch Nutzinsekten immens wichtig sind. Zwei Drittel aller Nutzpflanzen werden halt von Bienen und Hummeln und Nutzinsekten bestäubt. Da muss man also sehr spezifisch die Schadinsekten targeten.
Ja, ja. Und klar, also es ist ein Fakt auf jeden Fall, Pflanzenschutz muss jeder betreiben, sonst hätten wir nichts zu essen am Ende des Tages. Also selbst die ökologischen Landwirte und Landwirtinnen müssen spritzen und sind froh, wenn sie natürlich den Pestizidaufwand reduzieren können. Ne?
Genau. Und da arbeiten wir halt dran. Das ist halt auch unsere Vision, dass wir letztendlich sogar können wir nachweisen, ob Insektenstoffe eklig finden. Das muss ja gar kein chemischer Stoff sein. Es kann ja auch irgendein Bitterstoff aus der Natur sein.
Ja.
Und wir können halt nachweisen, ob diese Stoffe die Insekten verscheuchen.
Ja,
also man kann sich das so vorstellen, dass man vielleicht dann einen Stoff entdeckt, den man auf das Maisfeld sprüht.
Mhm.
Kann auch gerne ein biologischer Stoff aus der Natur sein. Und für die Insekten schmeckt der einfach eklig.
Mhm.
Oder er riecht doof. Und dann bleibt die Insekten bleiben dann halt einfach im Feld nebenan, im Wald, auf der Wiese, aber nicht auf dem Maisfeld.
Mhm. Das ist natürlich auch sehr gut. Also da gibt es auch verschiedene Ansätze dann natürlich. Ne? Einmal, dass ihr gegen die Schadinsekten direkt vorgeht und schaut von mir aus, wie verhalten sich die Insekten oder auch sterben die oder leben die einfach weiter. Aber ihr müsst wahrscheinlich auch testen, sagen wir mal, ein Pflanzenschutzmittelkonzern möchte ein Mittel gegen Pilzbefall entwickeln. Da wollt ihr dann natürlich auch sehen, wie verhalten sich die Nutzinsekten, ne? Unter Umständen. Das wäre auch so eine Fragestellung, oder?
Genau, also im Grunde ist es mit unserer Technik halt auch ein No-Effekt messbar. Wie gesagt, vorher hat man Leben tot und es wurde halt geguckt, okay, sind die Nutzinsekten gestorben, nachdem sie Stoff XY bekommen haben, nach 2, 3, 4, 5 Tagen. Und wenn sie gelebt haben, war es mal gut, Test bestanden. Aber natürlich kann es sein, dass die sehr stark geschädigt sind. Also auch die Nutzinsekten, die leben zwar noch, aber die würden es halt in der Natur nicht schaffen, irgendwie 3 Blumen weiterzufliegen.
Mm, okay.
Und das können wir jetzt wirklich messen und sagen, okay, wenn die Bewegung und das Verhalten der Insekten wirklich nicht geändert ist, dann hat dieser Stoff wirklich keine Einwirkung auf die Nutzinsekten. Und damit natürlich sehr gut. Und das können wir jetzt wirklich messen.
Ja, großartig. Also man hat auch da wieder eine enorme Zeitersparnis und einfach auch eine enorme Erleichterung, weil Verhalten bei Insekten zu messen ist ja praktisch vorher gar nicht möglich gewesen, oder?
Genau. Also das war auch der Ursprung des Projekts, dass vorher wurde sozusagen Verhalten gemessen. Man hat teilweise Videos genommen, aber wir als Biologen mussten dann vor dem Video sitzen und jede einzelne Fliege manuell aufschreiben, okay, wie lange läuft die oder wie lange fliegt die weg, wie lange verbleibt sie in diesem Versuchsaufbau. Und mit der Software können wir jetzt einfach alles quantifizieren und automatisch auswerten.
Mhm.
Und ein weiterer Vorteil dann, diese Daten ist im Grunde ein riesen Big Data Datenbank.
Mhm.
Wir können halt die Bewegungsrichtung, wir können die Geschwindigkeiten im Beugungswinkel, verschiedenste Parameter können wir auslesen, die alleine für sich schon aussagekräftig sind.
Mhm.
Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und füttern diese Daten in unsere künstliche Intelligenz.
Ah.
Und was wir dadurch machen können, ist, wir können Cluster erkennen. Das heißt, wir testen am Anfang 5 Positivsubstanzen zum Beispiel, die sagen, okay, so soll es sein.
Ja.
Und wir testen am Anfang 5 Negativkontrollen und sagen, okay, so besser nicht. Und dann können wir unbekannte Substanzen testen.
Ah, okay. Und dann vergleichen.
Genau. Und dann sucht unsere KI praktisch die Cluster raus und sagt, okay, dieser Stoff ist höchstwahrscheinlich eher Gruppe A, aber nicht Gruppe B.
Ah, okay. Also ist das auch noch immer ein kontinuierlicher Lernprozess für euch und eure künstliche Intelligenz dann in dem Fall?
Genau, also unsere Datenbank wird immer größer und je größer die Datenbank wird, desto besser natürlich unsere Vorhersage.
Perfekt. Aber sag noch mal einmal ganz kurz, wenn ihr jetzt Schadinsekten und Nutzinsekten testet, das macht ihr alles mit Drosophila. Vergleicht ihr die denn dann automatisch mit anderen Bestäubern, also Bienen oder Hummeln oder so? Geht das?
Genau, wir können vor allen Dingen Larven halt testen. Wir haben es noch nicht mit Bienen und Hummeln gemacht. Mhm. Aber wir arbeiten halt auch gerade daran, dass wir andere Kleinstlebewesen analysieren. Wir können Daphnien uns anschauen. Wir können,
kurz, was sind nochmal Daphnien?
Daphnien sind Wasserflöhe. Genau. Im Grunde, ja, was man im Bach nebenan vielleicht noch so rauskeschern kann. Mhm. Dann können wir Zuckmückenlarven uns anschauen. Also das sind zum Glück die nicht stechen. Wir können uns C. elegans, also die kleinen Würmchen, anschauen. Also wir können alles im Grunde analysieren, was kleiner ist als ein Zentimeter. Mhm. Und da entsprechend halt verschiedene Organismen testen, um halt genau das rauszufinden. Einige sind halt eher näher an den Schadinsekten. Das heißt, da wollen wir die Effekte sehen. Andere sind eher näher dran an den Nutzinsekten und da wollen wir natürlich keinen Effekt sehen.
Ja, das können wir vergleichen. Genau, sehr gut. Habt ihr denn jetzt schon mal die Kirschessigfliege getestet, die neue eingeschleppte Art, die hier Obstbäume und im Weinbau jetzt großen Schaden anrichtet?
Nein, die haben wir noch nicht, aber die ist ja sehr, sehr ähnlich zu der Drosophila melanogaster, die wir ja haben.
Also Drosophila melanogaster ist die normale Fruchtfliege aus dem Biomüll.
Genau.
Das ist kurz nochmal gesagt.
Genau. Und aber das ist im Grunde identisch. Also wenn da jemand Interesse hat, können das auch durchtesten.
Ja, sehr gut. Also ich weiß nur, dass die Winzer alle fluchen und große Probleme damit haben. Ja, krass. Ich würde gerne nochmal den Bogen zurückschlagen zu deiner Doktorarbeit, also weg vom Pflanzenschutz jetzt. Du hast gesagt, du hast sie am UKM geschrieben. Hattest du denn da auch schon Berührungspunkte mit dieser Thematik?
Nee, die war eigentlich komplett weg und gelöst davon. Ich habe an EHEC-Bakterien geforscht.
Ach ja, das war ja auch mal so ein wichtiges Thema.
2011 waren das die spanischen Gurken und das war
diese
der große
Sprossen,
und die Sprossen, am Ende waren es die Sprossen, genau. Ja, wo keiner mehr Salat gegessen hat
genau.
In der Zeit.
Genau, Gott Hilfe.
Genau, und das habe ich gemacht. Ich habe da aber bioinformatisch gearbeitet.
Ja.
Das heißt, ich habe die Genomsequenzen miteinander verglichen. Und im Grunde jetzt, durch Corona versteht es jeder, ich habe im Grunde einen PCR-Schnelltest entwickelt, um verschiedene Varianten von EHEC-Bakterien unterscheiden zu können.
Okay, ach guck mal, da hast du sicher gut dazu beigetragen, dass das gelöst wurde.
Genau, und durch das bioinformatische Arbeiten hat mir das aber sehr geholfen, um halt auch die Informatik zu verstehen. Und im Anschluss von meiner Promotion kamen dann halt wieder Dimitri und Benjamin auf mich zu, weil sie dann letztendlich diese Gründungsidee hatten. Und aus diesem Projekt Filmtrack, Verhaltensanalyse von Insekten, tatsächlich eine Firma aufzubauen.
Ganz kurz, Dimitri und Benjamin sind jetzt deine Co-Founder und das sind beides Informatiker.
Genau, es sind beide Informatiker.
Ja.
Dimitri ist Co-Founder und auch Co-Geschäftsführer von mir. Benjamin ist inzwischen Professor Risse, also ist inzwischen Informatikprofessor hier an der Uni Münster. Und im Gründungsteam ist dann noch Louis, der Ingenieur. Sorry. Und Professor Christian Klemm, der Professor aus der Biologie, der Neurobiologie.
Ah, okay. Also Neurobiologie war dann auch so ein bisschen so, dass ihr damit eigentlich angefangen habt, so mit dieser Thematik, ne? Also
genau, das war der Ursprung, diese Kooperation zwischen Neurobiologie und Informatik. Und thematisch war das halt, in der Neurobiologie bei Professor Klemm gucken die sich sehr genau die Nerven, Gliazellen an und auch neurodegenerative Krankheiten.
Okay.
Und das war so der Ursprung, da das Verhalten zu messen von neurodegenerativen Krankheiten, Mutationen, die dazu führen können, dass halt Parkinson, Alzheimer etc. entstehen kann.
Ah, okay. Ah, das ist ja auch dann nochmal ein ganz anderer wichtiger Punkt. Also jetzt neben der Genforschung, neben dem Pflanzenschutz, dass man auch schaut, wie verhalten sich die Insekten, die eventuell Alzheimer haben?
Genau.
Also wo man das induziert. Ja, okay, sehr gut. Also neurodegenerative Krankheiten, also auch schon ein schwieriges Wort. Die Biologie ist ja da auch schon sehr kompliziert mit den ganzen Fachwörtern, haben wir ja jetzt auch schon gemerkt. Wie ging denn da die Kommunikation mit den Informatikern?
Ja, das ist tatsächlich sehr cool. Inzwischen haben wir da eine gemeinsame Sprache entwickelt.
Okay.
Also, aber das mussten wir auch lernen und das ist aber jetzt inzwischen auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir inzwischen jahrelang Erfahrung haben, interdisziplinär zu arbeiten mit Informatikern und Biologen. Das heißt, die Informatiker im Team haben inzwischen biologisches Grundwissen und können halt eben mit diesen Fachbegriffen durchaus arbeiten. Und wir Biologen haben halt inzwischen auch Informatik-Skills. Das heißt, wir können ein bisschen programmieren, wir verstehen, was wie KI funktioniert, wir verstehen, wie all die Algorithmen funktionieren, sodass wir da gemeinsam reden. Das war aber halt ein langer Prozess. Und ein Beispiel, es geht manchmal um die kleinen Dinge, gar nicht mal die Fachbegriffe. Mhm. Wenn wir zum Beispiel über Videos reden.
Ja.
Wenn du denkst, was ist ein Video?
Ja. Irgendwie so ein kleiner Filmclip oder so, würde ich jetzt so denken.
Genau, dachte ich auch immer, aber tatsächlich gibt es halt MP4, es gibt AVI-Videos.
Ach so, oh Gott.
Es gibt verschiedene Codecs von MP4 und dann fängt es auf einmal an, dass man gewisse MP4-Dateien nicht mehr in die Software laden kann. Dann sind die komprimiert, dann verliert man Pixelwerte und so weiter.
Ach Gott.
Und auf einmal redet man über Videos und hat eine 10-minütige Diskussion darüber, ja, was denn ein Video ist. Und inzwischen haben wir uns halt geeinigt und wissen, was die Problematiken dabei sind. Und im Grunde für uns ist ein Video eine Abfolge von Einzelbildern.
Aha.
Weil die Einzelbilder haben halt keinen Detailverlust. Und damit speichern wir halt einfach, Videos sind für uns Abfolgen von Einzelbildern.
Aha, so wie früher, wenn man so ein Daumenkino gemalt hat?
So ungefähr, genau. Also wir haben einfach 3000 Einzelbilder, die letztendlich ein Video ausmachen, was dann 3 Minuten lang ist.
Ja.
Aber in diesen Einzelbildern können wir halt viel, viel mehr erkennen, weil die halt nicht komprimiert sind, weil die Pixel alle da sind, wo sie sein sollen, die Helligkeitswerte stimmen. Und damit können die Software halt sehr viel besser und einfacher arbeiten.
Ach Gott, das ist ja großartig. Aber schön, dann seid ihr mal wieder sozusagen ein Role Model und ein gutes Vorbild für Interdisziplinarität im Team. Also das finden wir natürlich hier am Reach immer sowieso positiv. Und auch mögliche Investoren gucken ja auf solche Sachen, ne? Die das gut finden.
Ja, also für uns wäre nicht anders möglich, wenn wir nicht interdisziplinär zwischen den Biologen und Informatikern halt arbeiten könnten. Gerade jetzt auch, wo wir auch sozusagen noch im Team dazu, das muss ich noch sagen, gehört halt auch noch Julian. Mhm. Julian ist auch Informatiker, der ist ja seit gutem Jahr bei uns dabei und hat halt nochmal das ganze Wissen über KI, Machine Learning nochmal mit reingebracht, nochmal eine neue Perspektive reingebracht, was ja nochmal komplexer ist eigentlich. Und diese ganzen neuronalen Netzwerke ist ein Riesenthema und das hilft uns sehr, da nochmal einen neuen Step in der Datenanalyse zu machen.
Okay, aber an welcher Stelle steht ihr denn jetzt mit eurer Startup-Idee? Also ihr habt dann wahrscheinlich eine Förderung bekommen. Welche war das?
Genau, also unser Projekt startet dann 2018 mit dieser Idee, dass man das doch ausgründen könnte, weil wir halt gemerkt haben, dass mehr und mehr Forschungsgruppen auch Interesse hatten und diese Technik cool fanden, die Technologie extrem gut ist. Mhm. Und dann haben wir uns 2018 hingesetzt und überlegt, wie können wir das machen, wie können wir gründen. Und sind dann auf das Exist-Gründerstipendium gekommen.
Okay.
Und haben da halt den entsprechenden Antrag bekommen und haben den bekommen. Haben wir uns sehr gefreut, sodass wir 2019 im Januar gestartet sind.
Okay.
Mit dem Exist-Gründerstipendium im Team und haben jetzt im Anschluss noch das Startup-Transfer NRW-Förderung bekommen.
Ah, okay.
Und die läuft im Moment noch.
Ah, sehr gut. Also das Exist-Gründerstipendium ist auch eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da werden meine Kollegen oder haben meine Kollegen Friedrich Grimm und Matthias Luther auch nochmal drüber gesprochen in einem anderen Podcast, wenn man sich das nochmal anhören möchte. Und genau, der Startup-Transfer NRW ist dann so ein bisschen was Weiterführendes.
Genau.
Ja, ihr schon weiter seid.
Genau, also das Exist ist halt sehr noch mehr forschungslastig. Das heißt, da kann man wirklich noch mit einer Forschungsidee hingehen und so gerade die ersten Schritte in Richtung Gründung machen. Und das Transferprogramm ist halt wirklich schon, dass es halt in die Firma reingehen soll und wirklich in die Firmengründung. Und sodass halt die Qubito GmbH jetzt auch seit letztem Jahr Februar gegründet ist. Also passend zu Corona haben wir gegründet.
Ja, wunderbar.
Genau.
Ja, nee, aber also das heißt, ihr seid schon eine Firma, ihr habt schon eine GmbH gegründet, habt aber natürlich noch immer tiefe Wurzeln in der WWU, also aufgrund der Verbindung zu Professor Risse und den Lehrstühlen Informatik und Neurobiologie, ne?
Genau, und das ist für uns auch immens wichtig, dass wir noch diese Nähe haben,
ja,
weil wir da natürlich halt Synergieeffekte haben. Wir sind halt noch nah dran an der Forschung und Entwicklung, können aber selber halt auch schon unsere eigenen Dinge durchführen. Wir haben jetzt Laborflächen praktisch an der Uni gemietet, können da unsere eigenen Versuche durchführen, bekommen aber natürlich auch nochmal immer Tipps und Tricks und Hilfen von der Universität, von den Lehrstühlen. Das ist wunderbar.
Okay, das heißt, Münster ist für euch als Standort oder überhaupt Gründungsstandort enorm wichtig, oder?
Ja, absolut. Also Münster Ja, ich bin, wie gesagt, schon seit 2007 hier. Ich mag Münster als Stadt. Die Uni bietet uns auch alle Möglichkeiten. Und gerade jetzt, dass das REACH ja auch neu dazugekommen ist, das hätten wir auch gerne schon 2018 gehabt. Mhm. Das bietet uns natürlich noch mehr Möglichkeiten, ja, unser Startup nach vorne zu bringen.
Ja, sehr gut. Euer Startup nach vorne zu bringen. Ihr seid jetzt gerade im Prozess, aber wie sieht es denn jetzt aus? Wie geht es jetzt weiter für euch?
Genau, also wir sind gerade dran, immer mehr Kunden anzusprechen, mhm, und unser Unternehmen wirklich zum Wachsen zu bringen. Die ersten Pilotphasen und Pilotkunden haben wir, da sind wir auch dabei, sind wir auch sehr froh darüber, dass das so gut funktioniert.
Okay, einmal kurz Zwischenfrage, das sind dann Kunden aus Pharma- und Pflanzenschutzindustrie, ne, hatten wir gesagt?
Genau, also es sind Chemieunternehmen, große, also wir haben ein B2B-Business Model.
Okay.
Und das haben wir inzwischen auch, also das Geschäftsmodell haben wir auch nochmal ein bisschen angepasst sozusagen, wie jedes Startup das, glaube ich, immer macht. Aber genau, wir sprechen eben große Firmen an, die halt eben eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben, die Stoffe und Substanzen entwickeln, die halt entweder irgendwann in die Pharma-Richtung gehen, das heißt Medikamenten, oder halt eben in Richtung, Pflanzenschutzmittel, Chemikalien, die halt in die Umwelt kommen, die halt eben Umweltverträglichkeitsprüfungen machen müssen.
Ja.
Das heißt, sind die großen Firmen, die wir ansprechen, und da sind wir bisher auf einem sehr guten Weg.
Großartig. Also um da dann den Spritzmittelaufwand zu reduzieren,
genau,
sozusagen.
Genau.
Super. Aber und für euch konkret, also jetzt außer Kunden anzusprechen, wie geht es noch weiter?
Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen wachsen in dem Sinne, dass wir auch neue Laborflächen tatsächlich und eigene, also komplett eigenständige Laborflächen aufbauen. Und wir möchten halt unsere Technik noch weiter automatisieren. Das wird in den nächsten Jahren und Monaten halt unser Kern sein, dass wir sowohl die Datenanalyse und Auswertung noch weiter automatisieren, aber auch die Hardware.
Ah, okay.
Dass man praktisch da auch den menschlichen Fehler ein bisschen weiter ausmerzt und auch die Tiere automatisiert auf unsere Tische legt zum Beispiel.
Okay, aber wie sieht das aus? Kannst du das schon verraten? Also wird der Tisch dann nochmal verändert?
Der Tisch an sich gar nicht mehr so, aber im Grunde kommt ein Roboter oben drauf, der automatisch dann halt die Tiere bewegt und dann auch das Signal gibt, okay, jetzt sind auf dem Tisch 10 Larven, jetzt kann das Video loslegen.
Okay.
Wenn das Video fertig ist, weiß der Roboter, alles klar, jetzt kann ich die 10 Larven wieder runternehmen. Und dann geht es zum nächsten. Und damit erhöhen wir halt den Durchsatz und können halt noch mehr Substanzen in kürzerer Zeit testen.
Ach, Wahnsinn. Also ihr erhöht wahrscheinlich nicht nur den Durchsatz, sondern es wird auch noch standardisierter dann wahrscheinlich, ne? Wenn ihr dann diese Clustervergleiche macht.
Genau. Also man weiß halt dann einfach, dass alle Larven auch vom gleichen Batch sind, dass die alle gleich groß sind, dass die alle mit dem gleichen, am gleichen Tag getestet wurden. Also sehr viel höhere Vergleichbarkeit.
Ja, großartig. Also es ist wirklich, wirklich großartig, finde ich. Und ein großer Mehrwert auf jeden Fall. Also
davon gehen wir aus.
Für Mensch und Tier und vor allen Dingen eben für Menschen. Matthias, hast du noch irgendwelche Tipps oder Worte, die du an andere GründerInnen richten möchtest hier?
Einfach mal ausprobieren. Mhm. Es macht extrem viel Spaß, sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ist auch eine Menge Arbeit. Aber man hat auch sehr viele Freiheiten und man kann einfach mal links und rechts gucken, was man noch so alles machen kann, und man lernt immens viel. Also wie viel Informatik ich inzwischen gelernt habe, aber auch BWL, wie viel von allen möglichen Nebendisziplinen praktisch, auch in der persönlichen Entwicklung. Mhm. Macht einfach Spaß, kann ich nur empfehlen, und wenn jemand irgendwie Fragen hat, kann er sich gerne bei mir melden, wie man das so macht.
Sehr gut. Ja, Matthias, ganz vielen Dank, dass du uns das nochmal hier so ein bisschen näher gebracht hast, euer Startup und Qubito erklärt hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich möchte eigentlich euren Tisch auch gerne mal live sehen. Jetzt ist Corona ja so ein bisschen eingedämmt. Hoffentlich kann man das bald mal realisieren.
Genau, inzwischen kann man ja wieder ein bisschen mit negativen Tests und so weiter auch in die Labore. Können wir sehr gerne machen.
Ja, super. Danke, dass du da warst, und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Ciao. Bam, bam, bam.
Das war der REACH Podcast. Create Future Together.